Ja, wir hatten uns gestern schon Gedanken gemacht über Finsternis, dann über das Licht und ganz besonders über das Licht der Welt. Der Herr Jesus, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ich möchte heute auf das Licht der Welt nochmal eingehen, und zwar auf Jesus selbst. Wie ist dieser Herr Jesus, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt? Ich würde gerne einige Eigenschaften von ihm durchgehen, dass wir uns darüber Gedanken machen. Es ist natürlich nicht möglich, dieses abschließend zu machen, denn wenn wir über Jesus sprechen, uns Gedanken über seine Eigenschaften machen, darüber, wie er ist, wie er gehandelt hat auch, dann ist es natürlich klar, dass man sehr viel darüber sagen könnte. Und auch das Johannesevangelium sagt uns, wenn all die Dinge aufgeschrieben würden, die Jesus getan oder gesagt hätte, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Zu Anfang möchte ich eine wahre Begebenheit erzählen oder einfach kurz aufgreifen. Und zwar, manche von euch kennen ja sicher Newton. Und zwar nicht den Wissenschaftler, sondern Newton, der als junger Mensch gehört hatte, auch von Jesus und von der Bibel, der sich aber von Gott abgewandt hat und Seefahrer wurde, und letztendlich wurde er zum Sklavenhändler. Und er fluchte Gott und wollte nichts von Gott wissen. Das ganze Schicksal von ihm hat sich aber gewendet. Und zwar, es kam so, dass er selbst zum Sklaven wurde. Er wurde selbst zum Sklaven, und in seiner Not erinnerte er sich an das, was er schon gehört hatte vom Herrn Jesus, vom Licht der Welt, und erinnerte sich auch daran, was der Herr Jesus für ihn getan hat. Und als er darüber sich Gedanken machte und das Wort Gottes in Erinnerung kam, da setzte er sein Vertrauen auf den Herrn Jesus und rief zum Herrn Jesus und er kam zum lebendigen Glauben an ihn. Und Gott hat sein Leben wieder verändert in dem Sinne, dass er da rausgefunden hat, er wurde befreit, er war dann kein Sklave mehr, sondern er fing an, dem Herrn zu dienen und Frucht zu bringen zu seiner Ehre. Und hier sehen wir so ein Beispiel, wie ein Mensch versetzt worden ist von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, wie Gott die Macht hat, wie Gott fähig ist, das zu tun, in das Leben von Menschen einzugreifen, um sie zur Umkehr zu bewegen, um sie zur Umkehr zu bringen. Und das ist eindrücklich, wenn jemand, der ein Sklavenhändler war, jemand, der vorher Gott verflucht hat, wenn der zum Glauben an den Herrn kommt und dann sein Leben ganz in die andere Richtung verläuft. Wir haben ja auch in der Bibel einige solche Beispiele, eben zum Beispiel gerade Paulus und andere, für die menschlich gesehen keine Hoffnung bestand, aber sie durften zum Licht der Welt finden, zum Herrn Jesus, und durften seine Barmherzigkeit und seine Gnade erfahren. Es ist nicht nur wichtig, uns Gedanken zu machen über die Eigenschaften des Herrn Jesus, um zu wissen, wie er ist, um ihn anzubeten, um ihn zu verehren, sondern es ist auch wichtig, seine Eigenschaften zu kennen, um selbst in seinen Fußstapfen zu wandeln, um selbst ihn als Vorbild zu haben. In Matthäus 5, Vers 14 heißt es, dass wir das Licht der Welt sind. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Also hier wird zu den Gläubigen gesagt, in dem Fall jetzt zu den Jüngern, wird gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und im 1. Johannes 2, Vers 6 da heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Das heißt, hier wird uns gesagt, werden wir aufgefordert, so zu wandeln, wie jener, nämlich der Herr Jesus, gewandelt ist. Eine Bibelstelle, in der Jesus sich selbst charakterisiert, finden wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 11. Und zwar ab Vers 25 lesen wir: Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier sehen wir zwei Eigenschaften, die Jesus auf sich selbst bezieht. Er sagt nämlich, dass er demütig und sanftmütig ist. Wo erkennen wir das demütige Handeln des Herrn Jesus? Wenn wir heute an Weihnachten denken, dann sollten wir auch daran denken, dass er in diese Welt gekommen ist. Und genau an dieser Tatsache, dass der Jesus bereit war, in diese Welt zu kommen, da sehen wir seine Demut. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 7, da lesen wir: Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Hier sehen wir die Umstände der Geburt des Herrn. Welche Umstände waren das? Es waren ärmliche Umstände. Er wurde in eine Krippe gelegt, in Windeln gewickelt. Es war für ihn kein Raum in der Herberge. Nun könnte man sagen, ja, was hat das mit Demut zu tun? Was für einen Einfluss hatte er darauf, wo er zur Welt kommen würde? Aber genau darauf hatte er einen Einfluss, weil er von Ewigkeit her ist, weil er schon immer existierte und die Herrlichkeit bei Gott hatte, die Herrlichkeit beim Vater, und bereit war, diese Herrlichkeit aufzugeben und Mensch zu werden. Und er wusste genau, was ihn erwartet. Er wusste genau, er würde in eine finstere Welt kommen. Er wusste genau, er würde unter ärmlichen, erbärmlichen Bedingungen zur Welt kommen. Und er wusste auch, dass man von Anfang an versuchen würde, ihn umzubringen, ihn zu vernichten. Trotzdem war er bereit, diese Herrlichkeit beim Vater zu verlassen und Mensch zu werden und sich darin zu demütigen. Tatsächlich sind es nicht nur die Umstände seiner Geburt, die von seiner Demut zeugen, sondern auch die Bereitschaft, dass er Mensch wurde. Auch das zeigt seine Demut. Er hat sich selbst entäußert, er hat sich gedemütigt und hat Knechtsgestalt angenommen, oder anders übersetzt könnte man auch sagen Sklavengestalt. Also hier sehen wir die Demut des Herrn. Wir werden das an einer anderen Stelle nochmal betrachten. Ich möchte zunächst eine alttestamentliche Stelle aufschlagen, und zwar aus Sacharja. Hier heißt es: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Auch hier sehen wir, dass der Herr Jesus demütig gekommen ist. Hier geht es jetzt nicht um sein Kommen in die Welt, sondern um seinen Einzug in Jerusalem. Und auch diesen Einzug hat er in Demut vollzogen. ein König gebührt es eigentlich, mit aller Ehre und aller Würde empfangen zu werden und mit großem Prunk zu kommen. Und so treten ja auch die Könige und die Mächtigen dieser Welt auf, mit Prunk und mit Hochmut und nicht mit Demut. Aber der Herr Jesus kommt auf einem Jungen, auf einem Füllen, auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten und zeigt hier wiederum seine Demut. Dann die weitere Eigenschaft, sanftmütig. Der Jesus ist sanftmütig. Davon lesen wir auch im 2. Korintherbrief. Da heißt es, 2. Korinther 10, Vers 1, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend aber mutig gegen euch. Also Paulus ermahnt bei oder angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Eine weitere Eigenschaft des Herrn, dass er sanftmütig ist. Und tatsächlich sehen wir diese Eigenschaften im ganzen Wandel und im ganzen Handeln des Herrn, dass er voller Demut und voller Sanftmut dem Menschen begegnet. Jesus war auch dafür verrufen, dass er ein Freund der Sünder sei. Man hat ihn dafür angeklagt und angeschwärzt, dass der Jesus mit Sündern gegessen hat und mit ihnen Zeit verbracht hat. Und Jesus' Antwort war auf diese Anklage, dass er sagte, dass er gekommen ist, Sünder zur Buße zu rufen. Er ist nicht gekommen für die Gerechten, sondern er ist gekommen, um Sünder zu rufen, und zwar zur Buße. Hier sehen wir, wie sanftmütig er den Menschen nachgegangen ist, wie er sie behandelt hat, wie er Menschen Liebe erwiesen hat, von denen man meinen würde, menschlich gesehen, sie haben diese Liebe gar nicht verdient. Und die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wir die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Sanftmut und Demut Gottes nicht verdient haben. Trotzdem hat er Jesus so gehandelt in dieser Liebe. In allem begleitet natürlich, in der Demut, in der Sanftmut und in der Freundlichkeit, wie Paulus uns hier sagt, ist natürlich die Liebe. Ein weiterer Punkt, den wir im Lukas-Evangelium finden, Lukas Kapitel 1, da lesen wir in Vers 78, ich lese vom Zusammenhang her ab Vers 76. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihm zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Hier sehen wir, dass der Erlöser kommen wird, dass der Jesus kommen wird in diese Welt um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen. Hier sehen wir auf der einen Seite Barmherzigkeit, diese Eigenschaft Gottes und auch Eigenschaft des Herrn. Und wir sehen hier noch eine Verstärkung dieses Ausdrucks, in dem gesagt wird, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen. Es ist nicht nur die Barmherzigkeit, sondern es ist die herzliche Barmherzigkeit. Und die herzliche Barmherzigkeit drückt sich hier aus, indem Gott etwas schenkt, und zwar Vergebung ihrer Sünden, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihm zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Das heißt, indem Gott barmherzig ist, durch seine Barmherzigkeit und wegen seiner Barmherzigkeit vergibt er Sünden. Diese Sündenvergebung ist natürlich nicht einfach so, ohne eine Grundlage. Wir schauen nachher auch noch auf die Grundlage der Sündenvergebung. Aber wir sehen hier, durch die Barmherzigkeit Gottes wird er bewegt, solchen zu helfen, die sich nicht helfen können. Gerade wenn wir mal auf den Newton zurückkommen, der Newton war in einer Situation, wo es keinen Ausweg mehr gab. Aber in gerade dieser Situation, die ausweglos war, hat er die herzliche Barmherzigkeit des Herrn empfangen, hat er erfahren, dass beim Herrn Jesus Vergebung der Sünden zu erhalten ist und ihm wurde geholfen. Die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich also, indem Gott solchen hilft, die sich nicht selbst helfen können. Und aus diesem Grund erzählt Jesus ja auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Auch hier geht es um einen Menschen, der um die Räuber fällt und er ist so verletzt, es geht ihm so schlecht, dass er sich nicht mehr selbst helfen kann. Und dann kommt eben dieser barmherzige Samariter und hilft ihm und versorgt ihn und ist noch bereit, noch mehr zu zahlen als das, was er schon begeben hat, damit er wieder ganz gesund gepflegt wird. Hier sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Eine Bibelstelle, die in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, die uns zeigt, wie demütig, sanftmütig und barmherzig der Herr ist, finden wir im Philipperbrief. Philipper 2, Vers 5. Da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier sehen wir, dieser Abschnitt fängt an mit einer Aufforderung, nämlich eine Aufforderung an uns, wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Hier sehen wir, dass dieses Handeln des Herrn, diese Eigenschaft des Herrn, eine Eigenschaft sein soll, die auch in uns ist. Ein Handeln, das auch wir an den Tag legen sollen, diese Gesinnung zu haben, die Christus hatte. Und diese Gesinnung, die er hatte, war eine aufopfernde Gesinnung von Anfang an. Wie ich schon gesagt hatte, er entäußerte sich selbst, wie wir hier lesen, und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Schon hier demütigt er sich und dann in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir lesen hier, dass der Jesus gehorchte bis zum Tod am Kreuz. Wir sehen also, dass er nicht einfach ein Opfer war, das hilflos war, sondern der Gehorsam ging bis zum Kreuz. Das beinhaltet natürlich auch die Tatsache, dass er sich hätte befreien können. Und hier wird die Demut umso mehr sichtbar, hier wird die Liebe zu uns auch noch größer. Wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir Schmerzen haben und die Schmerzen werden immer schlimmer und immer stärker, was wünschen wir uns dann? Wir wünschen uns dann natürlich, dass die Schmerzen aufhören. Man greift zu Tabletten, Medikamenten und versucht irgendwie Linderung zu bekommen. Wenn es jetzt in einem anderen Zusammenhang ist, nämlich im Zusammenhang, dass man misshandelt wird von anderen, und keinen Zugang zu Tabletten hat, aber einem in Aussicht gestellt wird, dass man zum Beispiel dem Herrn untreu wird, dass man das, was man tun wollte oder im Begriff zu tun war, weswegen man dann misshandelt wurde, dass man es dann nicht tut, dann gehen doch die meisten Menschen her und machen einen Schritt zurück und sind bereit zu sagen, ich gebe diesen Plan auf. Sobald es so brenzlig wird, so schwierig wird, mit Schmerzen verbunden wird, dann ist es sehr schwer, den Weg weiterzugehen. Aber der Jesus hat genau das getan. Als er geschlagen wurde, hat er keinen Schritt zurückgemacht. Als ihm die Dornenkrone aufgesetzt wurde, hat er auch nicht gesagt, ich gehe den Weg jetzt nicht weiter. Als die Menschen ihn ins Gesicht gespuckt haben, als sie ihn verachtet haben, als sie über ihn schlecht geredet haben, da hat er auch nicht gesagt, jetzt ist es genug. Jetzt hat die Menschheit mir gezeigt, was sie von mir hält. Und ich gehe diesen Weg nicht. Nein, sondern er ist weitergegangen und er war gehorsam bis zum letzten Moment. Deswegen sagt uns die Bibel auch, wie er die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis ans Ende. Die Liebe des Herrn zeigt sich darin, dass er durchgehalten hat, dass er geliebt hat bis zum Tod, bis zum Ende. Und so wie es hier steht, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das war eine demütige Haltung und er wurde da auch gedemütigt. Es war verächtlich, es war schändlich, so zu sterben. Wie auch die Schrift sagt, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Und solch eine Schändlichkeit hat er über sich ergehen lassen und diese Liebe gezeigt und hat dann ausgerufen, auch am Kreuz noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Ausruf kam wegen der Demütigung, die er durchgemacht hat, als er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Als er die Sünden der Menschen getragen hat, rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er wusste, dass auch das über ihn kommen würde. Deswegen finden wir ihn davor im ringenden Gebet. Und er sagt zum Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir haben also zwei Bereiche, in denen er gedemütigt wurde. Der eine Bereich war wirklich das Leiden, das körperliche Leiden, das er durchgemacht hat. Und der zweite Bereich, diese Trennung von Gott, die er über sich hat ergehen lassen. Diese Trennung aufgrund unserer Sünden. Unsere Sünden haben dieses Leid auf ihn gebracht. Wir sehen hier also diese Liebe des Herrn. Wir sehen hier, wie uns diese Haltung, diese Einstellung genannt wird als Beispiel, als Vorbild für unsere Gesinnung. Wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Nun könnte man sagen, gut, also Jesus hat ein Beispiel hinterlassen, jetzt ahmen wir dieses Beispiel nach. Wir handeln so, wie er gehandelt hat. Und genau das ist eben nicht möglich. Es ist nicht möglich, den Herrn Jesus einfach zu kopieren und sein Handeln nachzuahmen. Es ist der Herr Jesus selbst, der in uns wohnen muss, der es bewirken muss, dass wir diese Gesinnung haben können. Da kommen wir noch drauf, wenn wir noch eine andere Bibelstelle betrachten. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, was bewirkt wurde durch dieses Werk des Herrn. In Hebräer 10, Vers 14 lesen wir, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wir sehen hier, dass der Jesus einmal gelitten hat. Er hat ein Opfer gebracht und mit diesem einmaligen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, die, welche geheiligt werden, das sind die Gläubigen, sind durch dieses Opfer für immer vollendet. Es gibt von der Stellung her diesem Werk, das der Herr getan hat, nichts hinzuzufügen. Sie können nicht noch vollendeter werden. Sie können nicht noch vollkommener werden. Sie können nicht noch heiliger werden. Das liegt daran, dass der Herr, wenn er auf den Gläubigen schaut, eben nicht auf die Schwachheiten des Gläubigen schaut, auf die Schwachheiten, die er sicher hat in seinem täglichen Wandel, sondern er schaut auf den Herrn und auf seine Vollkommenheit, auf die Gerechtigkeit des Herrn. Wir hatten vorher auch in dem Lied von diesem Tausch gehört. Der Tausch besteht darin, dass unsere Sünde auf den Herrn Jesus gelegt wurde und seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, wurde uns geschenkt. Das ist ein wunderbarer Tausch und auch in diesem Tausch, an dieser Bereitschaft des Herrn Jesus, unsere Stelle einzunehmen, sehen wir seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Denn das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, dass es einen Ausweg gibt, dass wir gerettet werden können. Dass wir uns überhaupt hier versammeln können und uns freuen können, auch an einem Tag wie heute. Dass wir überhaupt daran denken können und uns freuen können darüber, dass der Retter in diese Welt gesandt wurde. Dass er Mensch wurde und dass er gekommen ist. Wenn der Jesus nur gekommen wäre, einfach in diese Welt gekommen wäre, ohne das Erlösungswerk zu tun und zu vollbringen, dann würden wir alle in unseren Sünden sterben. Und es gäbe keine Hoffnung. Diese Liebe des Herrn wird auch im ersten Johannesbrief sehr schön ausgedrückt. 1. Johannes 4. Ab Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also die Liebe Gottes besteht nicht in unserer Liebe, besteht nicht in unseren Vorzügen, besteht nicht in unseren guten Werken, besteht nicht in unserem guten Charakter, sondern sie besteht darin, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und hier sehen wir auch die Einzigartigkeit des christlichen Glaubens. Hier sehen wir, dass der Weg, den Jesus uns zeigt, der Weg ist, der wirklich zur Seligkeit führt und dass es keinen anderen Weg gibt, denn in anderen Religionen finden wir so etwas nicht. Dass Gott selbst Mensch wird und Gott selbst sich demütigt und Gott selbst bereit ist, diesen Weg zu gehen und am Kreuz unsere Stelle einzunehmen, das ist die wahre Liebe Gottes und so zeigt sich seine Liebe zu uns. Er hat ihn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Dann in Vers 11 lesen wir, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Hier sehen wir wieder diesen hohen Maßstab, der aufgrund dieser Barmherzigkeit Gottes uns gegeben wird. Das höchste Gebot, dass wir einander lieben und wir sind es sogar schuldig. Wir sollen uns sonst nicht schuldig sein. Wir sollen uns nur schuldig sein, dass wir einander lieben und das sind wir auch. Ich möchte noch zwei Stellen behandeln, und zwar zum einen zurückkommen auf unsere Stelle im Matthäusevangelium, Matthäus Kapitel 11. Ab Vers 28. Wo es heißt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus ruft hier erstmal den Menschen zu, er ruft ihnen zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wer ist mit diesem Ausruf gemeint? Man könnte jetzt sagen, wir sollen mit unseren Sorgen zum Herrn kommen und das, was uns beladen oder mit dem wir beladen sind, das sollen wir auf den Herrn werfen, so wird er uns erquicken. Aber das ist an dieser Stelle nicht gemeint. An einer anderen Stelle in der Schrift lesen wir durchaus, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sondern hier geht es darum, dass diejenigen, die beladen sind mit Sünden, die mühselig und beladen sind, erdrückt sind durch die Sünde, dass sie zum Herrn kommen. Der Herr ruft ihnen zu, er ruft zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das heißt natürlich erstmal, die Erkenntnis zu haben, dass man Sünden hat. Und wenn diese Erkenntnis da ist, dann spricht dem nichts entgegen. Dann gibt es sogar die Aufforderung von der Schrift, diese Sünden zum Herrn zu bringen. Das heißt, im Glauben zu ihm zu kommen und auf das zu vertrauen, was er getan hat. Das ist das Erste. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Dann Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Was heißt es, das Joch des Herrn auf sich zu nehmen? Ein Joch wurde ja dazu verwendet, in der Landwirtschaft, um zum Beispiel zu pflügen. Den Ochsen wurde ein Joch auferlegt und so konnten sie den Pflug ziehen und konnten diese Arbeit verrichten. Und das hieß schon, dass sie zur Arbeit verwendet wurden, dass sie dieses Joch auf sich hatten und somit praktisch nicht frei herumsprangen. Gott machte ja im Alten Testament dem Volk Israel den Vorwurf, dass sie ganz frei sind, dass sie ohne Joch sind, dass man ihnen kein Joch auflegen kann, weil sie den Herrn verlassen haben. Hier sagt der Herr Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also es bedeutet, dass es mit Schwierigkeiten auch verbunden ist, dem Herrn nachzufolgen. Es ist mit Widerstand verbunden und es ist eine Arbeit, die nicht unbedingt immer leicht ist. Aber der Herr Jesus fügt hinzu, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt erstmal, diejenigen, die zu ihm kommen, finden Ruhe für ihre Seelen. Sie müssen nicht mehr hin und her Gejagte sein, hin und her Geworfene, vom Wind hin und her geweht und unstet und unschlüssig und verirrt in diesem Leben, sondern sie werden Ruhe finden für ihre Seelen. Und dann, wenn die Seele Ruhe gefunden hat im Herrn, dann kann man sagen, dann kann man bejahen, wenn der Herr Jesus sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch wird dann sanft und die Last wird dann leicht, wenn man dem Herrn geweiht ist, wenn man willig ihm nachfolgt und seinen Willen akzeptiert, wie auch immer der Wille aussieht. Auch das haben wir vorher in dem Lied sehr schön gehört, dass wir dem Herrn geweiht sein wollen, dass wir uns ihm weihen, uns ihm hingeben. Und genau das ist wichtig und wesentlich. Solange wir hadern mit Gott, solange wir seinen Willen nicht akzeptieren, dann kann es ungemütlich und unbequem sein und es kann Folgen haben, alle möglichen Folgen bis hin zu Depressionen und anderen Dingen. Aber wenn wir Ruhe finden in ihm, dann können wir sagen, es ist ein sanftes Joch und eine leichte Last. In diesem Sinne lesen wir im Galaterbrief in der letzten Stelle, die wir noch betrachten wollen. Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt hier, erstens, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er ist mit ihm gekreuzigt, er hat Teil an seinem Erlösungswerk. Aber zusammen mit dieser Aussage betont er, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir, das heißt, sein Leben gehört dem Herrn Jesus und der Jesus lebt in ihm er wirkt durch ihn. Und sein ganzes Leben zeichnet sich aus durch ein Leben im Glauben. Er sagt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Immer wieder betont Paulus diese Tatsache, dass der Jesus sich für ihn hingegeben hat, dass er im Glauben an diesen Sohn Gottes leben darf, der diese Liebe ihm erwiesen hat und der für ihn gestorben ist. Und diese Erkenntnis, dieses Wissen darum, dass der Jesus ihn so geliebt hat, das nimmt ihn ein. Das bringt ihn auch dazu, dass er sagt, ich achte alles andere für Dreck. Alles andere ist ihm unwichtig, wenn er nur Christus hat, wenn er ihm dienen darf, wenn er ihm nachfolgen darf. Wie oft geht es doch im Leben uns so, dass andere Dinge einen zu großen Raum einnehmen, dass die Welt versucht, uns zu locken, dass die Sünde versucht, uns zu umstricken, dass wir vom Widersacher versucht werden, dass er uns versucht zu fangen und mit List hinters Licht zu führen. Wie oft ist es so, dass wir sagen müssen, der Jesus ist nicht im Mittelpunkt unseres Lebens. Aber wenn wir das erkennen und wenn wir das sehen, dann dürfen wir auch zu ihm kommen und es alles ihm anbefehlen, auch Buße tun vor ihm und im Vertrauen darauf, dass er Veränderung schenkt, den Weg weitergehen. Wenn wir Paulus hier betrachten, dann sehen wir, er hat wirklich so gelebt, er war wirklich so vorbildlich in seinem Handeln, dass er sich einsetzen lassen hat vom Herrn und er ist durch ganz Europa gewandert, durch ganz Europa gezogen und hat Gemeinden gegründet und der Herr hat mächtig gewirkt durch ihn. Und so möchte der Herr auch heute noch wirken, natürlich nicht mit dem gleichen Dienst, den Paulus hatte, denn Paulus hatte einen ganz besonderen Aposteldienst. Aber trotzdem wirkt der Herr auch heute, er verändert Menschen und er kann große Dinge tun, denn er ist heute genauso mächtig, wie er es vor 2000 Jahren war. Und wir wissen, dass auch heute viele bereit sind, nicht in relativen Zahlen, aber in absoluten Zahlen, viele sind bereit, sich aufzuopfern und sich hinzugeben, auch wenn es ihren Tod bedeutet. Es gibt Missionare, die gehen wirklich in Länder, wo sie eine Lebensaussicht haben von einigen Jahren nur. Sie sind bereit, da trotzdem hinzugehen, obwohl sie wissen, sie werden sterben. Sie werden nicht zurückkommen. Und doch gehen sie, weil die Liebe des Herrn sie eingenommen hat, weil sie selbst bewegt sind von dieser Gesinnung. Und das ist wirklich diese Gesinnung, die der Herr hatte. Er wusste, er kam in diese Welt, er würde in diese Welt kommen, um zu sterben. Der Auftrag war von Anfang an klar. Er wusste, dass er hierher kommen würde, nicht um Spaß zu haben, sondern um sein Leben zu lassen und um dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Und desto mehr uns das einnimmt, desto mehr wird auch diese Gesinnung in uns sein, dass wir wirklich diese Bereitschaft haben, auch uns aufzuopfern, für andere uns aufzuopfern und uns zu verzehren für den Herrn, dass wir wirklich ihm geweiht sind, dass wir sagen, komme ich um, so komme ich um. Natürlich sei ganz am Ende noch gesagt, dass es nicht erst da anfängt, wo wir bereit sind, für den anderen zu sterben. Nicht da fängt die Liebe an. Das soll die Gesinnung sein, die wir haben und das Vorbild, das wir haben sollen. Aber wenn wir bereit sein sollen, für den anderen unser Leben zu lassen, dann sollen wir natürlich erst recht bereit sein, in vielen kleinen Dingen dem anderen unsere Liebe zu zeigen. In vielen kleinen Dingen für den anderen da zu sein und danach streben, die Demut, Sanftmut, Barmherzigkeit und Liebe des Herrn in uns zu haben, in unserem ganzen Wandel. Und das wünsche ich, dass uns das allen groß wird, auch wenn wir heute denken an das Licht der Welt, der Jesus, der gesagt hat, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit niemand, der an mich glaubt, in der Finsternis bleibt, oder nach einer anderen Lesart, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, dass jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und das hat der Herr verheißen, dass er jeden, der an ihn glaubt, aus der Finsternis befreit, zu seinem Licht. Und dann haben wir eben die Aufforderung, im Licht zu wandeln und Licht zu sein, im Herrn und Licht für den Herrn.